Nach den ersten Ansätzen in den 1980er Jahren hat die Atomsemiotik binnen der letzten Jahre nochmal deutlich an Relevanz gewonnen. Woran liegt das?
Die Probleme mit den radioaktiven Abfällen hatten sich nicht so einfach lösen lassen, wie man das ursprünglich angenommen hat. Und von dort her hat natürlich die Frage der Kennzeichnung von Endlagern mit Langzeitcharakter natürlich deutlich zugenommen. Man sieht an dem, dass das Problem der Endlagerung massiv unterschätzt wurde, dass man da natürlich mit Lagerzeiten zu tun hat, die eigentlich jegliche Vorstellungskraft sprengen. Wir sprechen da von einer Million Jahre, aber auch wenn wir nur von 1000 oder 10.000 Jahren sprechen würden, das wäre eigentlich wie wenn wir jetzt zurück ins Mittelalter gehen würden, beziehungsweise in den Zeitraum des großen neolithischen Umbruchs. Und das sind Zeiträume, die für das menschliche Gehirn fast nicht mehr vorstellbar sind.
Man könnte doch eigentlich meinen, heutzutage ist die von Atommüll ausgehende Gefahr gesellschaftlicher Konsens. Und für uns Otto-Normalmenschen, mal in Anführungsstrichen gesagt, ist es schwer vorstellbar, dass solch ein essentieller Fakt wie die Gefahr, die davon ausgeht, in Zukunft in Vergessenheit gerät. Warum ist denn die spezifische Kennzeichnung dieser Gefahr ebenso notwendig für die Nachwelt?
Dies hat historische Gründe. In 1980 gab es einen schweren Unfall in den Vereinigten Staaten, ausgelöst durch eine Bohrung einer Erdölfirma, die ein Salzbergwerk unwissentlich angebohrt hat. Und dieses Salzbergwerk lief innerhalb von einigen Stunden voll und wurde dann also aufgegeben. Und dieser schwere Unfall hat natürlich die Frage der Erinnerungskultur massiv beflügelt, weil plötzlich klar war, über einem Endlager können weiterhin Generationen nach Rohstoffen suchen, nach Wasser suchen und unwissentlich eben so ein Endlager anbauen. Und das hat damals zu den ersten Studien geführt und man ging immer wieder in diesen Studien davon aus, dass eben die Erinnerung an ein solches Endlager versiegen würde, also dass nach 2, 3, 4 Generationen das Endlager vergessen sein würde. Das ist übrigens auch der Plan, den die finnischen Endlagerer von Posiva haben. Die wollen ja ihr hochaktives Endlager dann schließen und möglichst schnell vergessen. Ob das so dann funktioniert oder nicht, das wird die Geschichte dann zeigen.
Sie haben es jetzt gerade eben schon angesprochen, es gibt schon solcherlei Ansätze. Welche Ansätze gibt es denn noch zum momentanen Zeitpunkt, um eben diese Abfälle für die Nachwelt zu kennzeichnen?
Die Idee eigentlich wäre eine Kennzeichnung an der Oberfläche. Da gibt es eine ganze Serie von Techniken, wie man diese Endlager an der Oberfläche kennzeichnen könnte, mit Stelen oder mit Tonscherben, mit einem Informationszentrum, dann natürlich die Offsite-Kennzeichnung, also zum Beispiel die ganzen Archive, die man dann konstituiert kann, auch Offsite, also nicht gerade am Standort, sondern in Bibliotheken und natürlich dann die Erinnerungskultur generell, dass eben tradiert wird von Generation zu Generation, dass da ein gefährlicher Schatz, wenn man so will, im Untergrund lagert, den man lieber nicht anrühren soll. Und ich denke, diese Vorstellungen, dass man der Zukunft ein solches Lager übergeben kann oder dass man es markieren will und die künftigen Generationen zu warnen, hat natürlich auch sehr, sehr viele Fragezeichen, weil wir ja nicht wissen, wie sich die künftigen Generationen zu einem solchen Projekt stellen. Möglicherweise werden die künftigen Generationen sehr wohl wissen, namentlich auch mit diesen ganzen technischen Einrichtungen und Möglichkeiten, die wir heute haben, dass sie es gar nicht für notwendig befinden, ein solches Lager zu markieren. Hinzu kommt natürlich eine weitere Schwierigkeit. Wir haben ja nicht nur radioaktive Abfälle als hochtoxische Abfälle, aber genauso chemotoxische Abfälle. Ich denke da eben an den ganzen Sondermüll, der gerade in Deutschland in die alten Bergwerke verfüllt wird und die genauso markiert werden müssten, wie das im Fall der radioaktiven Abfälle ist.
Aber mit dieser Kennzeichnung der Endlager versucht man ja eigentlich grundsätzlich lediglich die Symptome des Vergessens zu behandeln.
So ist es, oder? Und ich denke, das ist die große Schwäche dieser Programme. Man sollte eigentlich dahingehend einwirken, dass solche Abfälle gar nicht entstehen, beziehungsweise wenn sie entstehen, wie im Fall von chemotoxischen Sonderabfällen, dass man sie dann so behandelt, dass sie dann effektiv nachhaltig gelagert werden können. Was heute passiert, ist eigentlich, dass wir in der Abfallwirtschaft von hochtoxischen Abfällen unsere Risiken in die Zukunft exportieren und das mit diesen Markierungsprogrammen dann etwas abdämpfen wollen. Das ist ein Zückerchen für die künftigen Gesellschaften, aber das löst unser Problem nicht. Und von dort her denke ich, ist eben das Markieren schon ein zweischneidiges Schwert und wir sollten wieder zurückfinden in die grundlegende Diskussion. Wir müssen hochgradig gefährliche Abfälle wie den radioaktiven Müll in erster Linie vermeiden.
Das heißt quasi erst den Wasserhahn abstellen, bevor man überhaupt den Boden aufwischt.
So ist es.
Bezüglich der Kennzeichnung ist mir auch während der Recherchen was aufgefallen, nämlich es gibt in den Vereinigten Staaten ein Endlager für Transurane aus der Atomwaffenproduktion und dafür, für die Endlagerung, soll eine Art modernes Stonehenge vor Eindringlingen schützen. Nach der Versiegelung im Jahr 2033 sollen dann eben 32 jeweils 7 Meter hohe Monolithen einen mehrere Quadratkilometer großen Bereich abstecken und in dessen Mitte kommt dann so ein Informationszentrum, was dann umgeben von Mauern wird und 16 weiteren Monolithen und mit detaillierten Schilderungen soll dann gesagt werden, okay, hier wird strahlendes Erbe verwahrt. Aber mir stellt sich hier die Frage, sind solche aufsehenerregenden Monumente für Dinge, die gerade nicht ausgegraben werden sollen, nicht eher kontraproduktiv?
Das ist eine der Grundfragen, die man gerade an diesem Projekt der Waste Isolation Pilot Plant, des sogenannten WIP, immer wieder gestellt hat. WIP war das erste Projekt, das 1981 untersucht wurde. Und diese Fragen, genau, ob es nicht kontraproduktiv ist, eben an der Oberfläche was zu bauen, das dann spätere Generationen neugierig macht, da diese Fragen sind wirklich kontrovers zu diskutieren, wurden auch schon kontrovers diskutiert, weil auch die ganze Kennzeichnung mit Monumenten, die Problematik, die Grundproblematik des Informationstransfers in die Zukunft nicht berücksichtigen kann. Also wir wissen zum Beispiel nicht, wie wir die ganzen Risiken mit Piktogrammen tatsächlich darstellen können. Es gibt keine Sprache, die wir über tausende von Jahren erhalten können. Es wird sehr große Schwierigkeiten geben, diese Informationen eins zu eins im entsprechenden Kontext von heute in die Zukunft zu transportieren. Also da gibt es sehr, sehr viele Fragen, die eben Fragezeichen aufwerfen und die solche Entwürfe in Frage stellen. Umso mehr wir ja nicht einmal wissen, was Stonehenge wirklich war. Also wir müssen da aufpassen, dass wir die Markierung nicht als Entschuldigung präsentieren und als eine Form von Programm, das uns von der Verantwortung dann freispricht, sondern wir sollten Markierung so verstehen, dass wir den zukünftigen Generationen eigentlich die Mitteilung mitgeben, wir haben Fehler gemacht, wir haben gravierende Fehler gemacht, dass wir diese Abfälle eigentlich hergestellt haben, macht nicht die gleichen Dummheiten. Ich glaube, das ist die viel, viel wichtigere Botschaft, die man mitgeben kann mit der Markierung, als eben die etwas naive Vorstellung, man könnte die Gesellschaft daran hindern, in ein solches Endlager einzudringen.
Wenn man sich jetzt dieses Atomproblem anschaut, haben Sie auch gerade eben wirklich nochmal diese Thematik der Sprache angesprochen. Es ist ja auch heutzutage schon so, dass, sag ich mal, Sprache uns international trennt. Aber Atome lässt sich ja auch gleichzeitig durchaus als ein globales Problem bezeichnen. Und wenn man jetzt nochmal in die Zukunft schaut, macht es ja wenig Sinn, wenn jetzt in 10.000 Jahren, sagen wir mal in Frankreich, ein Atomendlager auf eine gewisse Art und Weise gekennzeichnet ist und dann in Deutschland, 200, 300 Kilometer entfernt, ein weiteres Atomendlager auf eine ganz andere Art und Weise gekennzeichnet wird. Wie gestalten sich denn diesbezüglich die Ansätze hinsichtlich einer zukünftigen internationalen Zusammenarbeit in der Atomsemiotik?
Also da gibt es effektiv über die Nuclear Energy Agency, die Nukleare Energieagentur der OECD in Paris, gibt es natürlich diese Koordination. Da wurden große Projekte lanciert vor etwa 10 Jahren. Und da gibt es schon das Ziel, dass man eben diese ganzen Entwürfe harmonisiert. Ich denke, das lässt sich mehr oder weniger auch machen. Nur, das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, dass wir eben andere Abfälle haben, die mindestens so giftig sind und so weit, so langlebig. Ich denke jetzt gerade wieder an die Fässer mit DDT, die vor Los Angeles im Meer hingekippt wurden vor etwa 50 Jahren. Das sind etwa 100.000 Fässer, die auf dem Meer lagen. Und die kann man nicht kennzeichnen. Also es wird enorm viele Lagerstätten geben im Meer oder eben auch an den Kontinenten, die nicht gekennzeichnet werden mit hochgradig toxischen Abfällen. Und die Frage ist, wie man da mit Markierungen umgehen soll. Diese Fragen sind bis heute nicht thematisiert worden. Und ich denke, was auf uns zukommt oder auf die künftigen Generationen zukommt, ist, dass dieses Bewusstsein, dass 2 bis 3 Generationen im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts wie die Schweine auf der Erde gehaust haben. Und ich denke, die künftigen Generationen, die jungen Generationen sollten sich empören über das, was unsere Generationen ihnen hinterlassen haben. Und diese Empörung, da bin ich überzeugt, die kommt und die wird auch diese Frage der Markierung grundlegend anders thematisieren. Also ich denke, in 50 Jahren wird die Gesellschaft an einem Punkt sein, wo sie sagen wird, das, was diese Generation gemacht haben, gegenüber der Zukunft war ein Verbrechen. Und ich denke, es ist auch richtig, das mit extrem harten Worten zu geißeln, weil wir wissen heute, was wir machen mit diesen Abfällen. Wir wissen, dass das hochgradig gefährliche Stoffe sind und wir produzieren weiter, wir konsumieren weiter. Und das ist einfach nicht recht gegenüber der Jugend und den künftigen Generationen.